Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
What up?
What up?
Ich wollte kurz warten, bis Felix an seinem Kaffee nippt.
Ja, das war auch echt kritisch gerade.
Ja, schlimm ist das. Ja, wir nehmen zu einer sehr frühen Zeit auf. Es ist sehr untypisch für uns. Ja, ich hoffe, wir kriegen das auf die Kette.
Es ist auf jeden Fall nicht die früheste Episode, glaube ich, die wir
hier aufgenommen haben. Das auf jeden Fall nicht, aber wir haben so ein bisschen noch das Kopfkissen im Gesicht, ne?
Ich weiß nicht, seit wann du auf bist, wenn das bei dir so ist.
Ich sag mal so, ich hatte um 11.30 Uhr einen Friseurtermin. Dreimal darfst du raten, wann ich da aufgestanden bin.
Ja, vermutlich so 5 Minuten vorher.
Tatsächlich nicht. Ich konnte nicht mehr schlafen, weil es zu warm ist. Okay, aber gut, okay. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Voll verpixelt mit dem wunderbaren, wohlriechenden Felix Teevogel, der sehr ausgeschlafen auf mich wirkt.
Ich habe auch einen ganz tollen neuen Geheimtrick, den ich gerade ausprobiere zum Schlafen. Und ja, ich bin, glaube ich, ganz gut drauf. Wohlriechend weiß ich nicht. Ich habe mich extra jetzt gerade nochmal für dich einparfümiert. Das war mir schon wichtig. Willst du kurz hier, kleiner Service-Tipp an alle Leute da draußen. Ich hau ihn jetzt einfach hier raus. Auch wenn es hat ein bisschen Gaming-Bezug, weil was macht man oft abends und in der Nacht? Zocken. Und ich habe rausgefunden, dass Kaffee offenbar wirklich eine schlafmindernde, also es wirkt nicht so gut, wenn man Koffein im Blut hat und schläft.
No shit, wenn du Koffein im Blut hast, kannst du nicht schlafen.
Nee, das Ding ist, ich kann schlafen und ich hatte damit nie ein Problem, deswegen habe ich auch abends immer noch gerne Kaffee getrunken oder mittags, nachmittags. Aber das Problem ist, das wird halt super langsam nur abgebaut und soll dann die Schlafqualität verringern. Und da habe ich halt jetzt angefangen quasi nach 12 keinen Kaffee mehr zu trinken. Den Kaffee, den ich jetzt hier gerade trinke, der ist auch ohne Koffein. Und ich muss sagen,
what's the point? Also Kaffee trinkt man doch nur wegen des Koffeins. Du kannst mir nicht erzählen, dass Kaffee gut schmeckt.
Ich liebe den Geschmack. Ist kein Scherz, wirklich?
Du trinkst aufgegossene, verbrannte Bohnen.
Ja. Lupinenkaffee ist auch super lecker. Der hat auch kein Koffein drin.
Oh Gott. Wir bleiben bei Gaming, ne? Wir bleiben bei Gaming. Felix, was hast du?
Es ist doch mild, nussiger, bitterer Geschmack und...
Boah, nee, meins ist es überhaupt nicht.
Ist doch
du kennst
okay.
Mein Teeregal.
Ja, du musst ja auch gar keinen Kaffee mögen. Ich liebe ja auch Tee. Aber Leute, trinkt einfach nach 12 keinen Kaffee mehr.
Oder keine Cola. Also bei mir ist es dann eher die Cola, tatsächlich.
Ja, Cola, alles, auch koffeinhaltiger Tee.
Ich finde das gar nicht mal so ungeil, muss ich sagen. So abends nochmal so eine kühle Cola oder sowas zum Zocken, das ist schon ganz angenehm. Vor allem, wenn du halt so eine hast von diesem, ich will jetzt eigentlich kann ich ja auch Marken nennen, so Fritz-Cola, Mio-Cola und sowas, wo halt auch nicht so süß sind wie die Standard-Coca-Cola, die dem Laden... Coca-Cola, wer trinkt Coca-Cola? Ohne Scheiß. Es gibt so viele geile Cola-Sorten.
Ach, selbst ich trinke gerne mal eine Coca-Cola.
Ja, wenn es nichts anderes gibt, trinke ich die auch. Aber wenn ich im Laden stehe, dann möchte ich halt erstmal was in der Glasflasche kaufen. Dann sind wir natürlich in Schmalkalden verwurzelt, also greife ich oft zur Vita oder halt volle Dröhnung mit Fritz, weil die haben ja wirklich so viel Koffein drinne, wie es der Grenzwert zulässt. Oder halt das Mio-Zeug. Aber das trinke ich besonders daheim ganz gerne, weil meine Schwester sehr auf dieses Mio-Mate-Gedöns abfährt und wir da ab und an mal einen Kasten heimstehen haben, wo vielleicht auch mal eine Cola drin ist.
Mate-Cola auch einfach nur. Ja, aber wie gesagt, das bleibt offenbar sehr lange im Blut und so weiter und vermindert die Schlafqualität. Bei manchen führt es zu Schlafstörungen, dass sie aufwachen. Das hatte ich nie, deswegen dachte ich, ich bin davon gar nicht betroffen. Und jetzt stelle ich fest, es mindert quasi die Qualität des Schlafes.
Ja.
Und das probiere ich jetzt aus. Bleibt dran, mal sehen, ob ich in 2 Wochen einfach der produktivste Mensch auf der Erde bin.
Definitiv. Aber was aktuell auch so ein bisschen meine Schlafqualität mindert, ist so die Hitze. Das ist ganz schlimm. Vor allem, weil mein Fliegengitter gerade den Geist aufgegeben hat. Das heißt, ich kann abends nicht lüften.
Oh, das ist... Oh. Wie hat es denn den Geist aufgegeben?
Ja, die Klebefläche ist einfach durch. Ich habe jetzt von meiner Mitbewohnerin noch so wieder das ist wie so Klettband, was du da an den Fensterrahmen kleben kannst. Wir sind ein Gaming-Podcast.
Ja, weil du siehst bei mir auch an meinem Fliegengitter.
Ja,
das ist auch gefixt.
Von Panzertape zusammengehalten.
Exakt.
Wie jedes gute Selfmade-Projekt.
Genau, und deswegen, wir bleiben bei Gaming.
Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Voll verpixelt mit Felix T. Vogel.
Oh, und Johannes Repp, meine Damen und Herren, der natürlich auch, riecht er gut.
Ja, definitiv. Was hast du denn kaffeetrinkenderweise zuletzt gespielt?
Ja, das war Starting the Game.
Ich wollte nicht wissen, dass du keine Spiele zum Laufen kriegst, sondern was du gezockt hast, Felix.
Das ist genau das Konzept des Spieles. Das ist ein kleines Indie-Projekt, kostet irgendwie 1,40 oder so. Also das kann man sich locker mal mitnehmen. Das kann man auch in einer Viertelstunde durchgespielt haben, wenn man den richtigen Wege geht. Und das ist so ein Standard. Nee, ich will gar nicht Standard sagen, aber es ist eins dieser Spiele, die dich quasi verarschen, während du es spielst. Und es gibt einen Erzähler, der quasi jeden Schritt kommentiert.
Und also es geht so ein bisschen wie There is no game, wo wir in der letzten Folge exakt drüber geredet haben.
Genau, nice. Wie There is no game, aber mit noch geringerer Qualität. Und mehr Memes. Also das ist es so. Es ist kurz, es geht, du bist da auch immer mal auf irgendwelchen Windows-Bildschirmen, wirst von Hackern irgendwie belästigt, musst Sachen klicken, die nicht zu klicken sind, musst auf einmal wechselst in irgendeine Art von Spiel. Da sind eine kleine Rätsel versteckt, das wird immer lustig narriert und es gibt auch unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Und ich will mal kurz die coolste Idee fand ich, also die coolste Idee, für mich die coolste Idee war in dem Spiel, die spoilere ich jetzt, du bist auf einem Login-Screen von Windows XP oder so und du hast nicht eine Maus, sondern du hast ganz, ganz viele Mäuse, die sich alle gleichzeitig bewegen, also alle miteinander und du weißt nicht, welche davon die echte ist. Und da das Spiel im Fenstermodus startet, auch standardmäßig, klickst du halt aus dem Spiel raus, aus Versehen öfter mal.
Nein!
Während du probierst quasi raus. Und dann, wie ihr dieses Rätsel löst, ist, dass ihr wirklich quasi langsam mit der Maus so aus dem Fenster rausgeht und guckt, ab welche Maus das dann quasi die echte ist. Und dann mit der, auf die konzentrieren und mit der einloggen.
Moment, da bewegen die anderen sich random oder
nein, die
bewegen die sich, während du deine Maus bewegst?
Es ist quasi, als ob wie so ein Bild von ganz vielen Mäusen auf deine Maus an deine eigentliche Maus dran geklebt ist.
Und die bewegen sich aber auch alle gleich?
Komplett synchron, alle synchron. Das macht, man denkt so, dadurch wird's einfacher, aber dadurch weißt du halt auch überhaupt nicht, welche davon jetzt echt ist. Und das ist sehr lustig, ist sehr cool. Also check das auf jeden Fall aus. Für einen Euro oder so kann man das ja mal mitnehmen.
Klingt auf jeden Fall wie ein sehr interessanter, kleiner Spaß.
Und was hast du zuletzt gespielt?
Ich habe auch tatsächlich ein Indie-Spiel gespielt. Und zwar hatte ich das schon ein bisschen länger in meiner Bibliothek. Hab das aber viel zu lange aufgeschoben und ich weiß gar nicht mal warum. Ich habe gespielt Absolute Drift.
Das kenne ich.
Zen Edition. Es ist genial.
Das ist wirklich ein cooles Spiel.
Es ist wirklich, also das Spielprinzip ist, man hat quasi aus der Vogelperspektive so ein kleines Auto. In einer sehr minimalistisch, also grafisch minimalistisch gehaltenen Welt. Es ist einfach wirklich nur so eine, im Prinzip so eine Art weiße Sandbox mit ein paar Hindernissen, wo man halt die Aufgabe kriegt, okay, mit diesem Auto sollst du da durchfahren und du generierst halt Punkte durchs Driften. Und das Driften ist, weil die Karre halt schliert wie Sau, gar nicht mal so einfach, aber wenn man es geschafft hat, fühlt man sich halt wie ein übelster Boss. Und das Geile dabei ist, du hast dazu so richtig entspannte Drum-and-Bass-Mucke, die du mit einem Button, die haben auf eine Schultertaste einfach das Radio gelegt, dass du die Musik, wenn du die nicht passt, einfach durchschalten kannst.
Sehr cool.
Das brauchen viel mehr Spiele.
Ja, definitiv.
Das ist so geil. Ich hab das gestartet und dachte mir so, ja, spielst du mal 5 Minuten, dann hast du wahrscheinlich auch wieder den Spaß dran verloren. Das war also eins von den Spielen, was man halt über Epic mal geclaimt hat. Aber so ist es nicht. Das ist wirklich total interessant, weil du kommst dann in so eine Spirale rein. Du denkst so, diesen Drift will ich schaffen. Ich will perfekt um diese Kurve kommen. Ich will den perfekten Multiplikator haben. Ich will den perfekten Stunt schaffen. Ich will aber gleichzeitig auch noch diese eine Box umfahren. Und es ist einfach genial. Ich liebe es. Es ist wirklich schön. Ich kann es sehr empfehlen. Erfordert auch nicht so viel Denkleistung. Das heißt, wenn man irgendwie was zum Nebenbei zocken haben möchte, wenn man eine Serie guckt oder so. Ich weiß, es machen nicht alle diese Doppelbeschallung, aber ich bin da auf jeden Fall ein Kandidat für und das ist so ein Spiel, was da perfekt reinfällt. Obwohl es eigentlich durch diese geniale Drum-and-Bass-Mucke auch als Alleinunterhalter tauglich ist.
Das ist perfekt.
Ich kann nur empfehlen, das Spiel ist mit 10 Euro ganz schön happig im Preis für das, was es ist. Es gibt aber auch diverse Plattformen, wo man halt Steam-Keys kaufen kann. Der einschlägige Steam-Nutzer weiß vielleicht, was ich meine. Und da kriegt man das auch dann so um den 1,50, 2 Euro Preis rum.
Also mehr, also vielleicht das ist mal, mehr als wert.
Genau, also Absolute Drift. Sucht ein bisschen, dass ihr ein lukratives Angebot findet, weil 10 Euro ist schon knackig, muss ich sagen, für das, was ihr da bekommt. Aber 2 Euro ist es auf jeden Fall wert. Oder vielleicht habt ihr es ja schon. Wenn ihr regelmäßig bei Epic die kostenlosen Spiele einsackt, habt ihr es vielleicht schon in eurer Library. Und dann kann ich nur empfehlen, ladet es euch runter, spielt es. Es nimmt auch nicht so viel Speicherplatz weg, ist einfach geil.
Und du hast das interessante Phänomen angesprochen, oder was ich als Phänomen betrachte. Es gibt so manche Spiele, die du hast nicht so wirklich Bock drauf, aber du denkst so, ich habe jetzt 5-10 Minuten Zeit, komm, ich guck mal kurz rein. Und einfach dieses entspannte, ich guck mal kurz rein, artet aus in 1-2 Stunden richtig Spaß und auf einmal bist du süchtig nach dem Spiel. Und
oder 12 wie bei Anno.
Oder 12 wie bei Anno. Aber mir geht's vor allen Dingen um so unscheinbare Spiele wie Absolute Drift, das ist ja auch von der Grafik her eher minimalistisch, richtig schön, aber und das ist so eins dieser Spiele, wo man denkt, ich mach das jetzt mal 5 Minuten an, um mal reinzugucken, und dann huckt's dich aber.
Ja.
Und das feiere ich.
Es ist auch so ein Spiel, das fixt dich jetzt nicht über Jahre hinweg an, dass du da irgendwie 500 Spielstunden mit hast.
Ja.
Aber allein dieser Moment, dass du dich dann so von Erwartungshaltung 5 Minuten ausprobieren in diese 2 Stunden Dauerspirale reinzockst, ist halt schon ein Qualitätssiegel. Das ist auch gar nicht die Absicht des Spiels, dich da irgendwie über 500 Stunden zu bespaßen. Das will es gar nicht. Es will einfach nur, dass du eine schöne Zeit hast. Und das ist halt das Schöne. Und
guter Lebenspartner.
Ja, ich erwisch mich. Moment.
Was?
Guter Lebenspartner bringt vielleicht ein bisschen mehr als 500 Stunden.
Nein, aber er will einfach nur, dass du Spaß hast und
ach
dass
so.
Es dir gut geht.
Ja, okay.
Den Part meinte ich. Ja, gut. Wenn man es mal ausrechnet, sind es mehr als 500 Stunden Spaß pro Beziehungspartner bei dir bisher gewesen?
Kommt drauf an, was du als Spaß bezeichnest.
Wenn wir zusammen Absolute Rift zocken natürlich.
Ja, natürlich. Dann auf jeden Fall. Ich glaube, es hat keinen Multiplayer-Modus.
Oh, das ist natürlich schade. So einen lokalen...
Nee, ich glaube tatsächlich nicht.
Ich glaube auch nicht,
aber wäre cool. Ich habe das gegoogelt, weil ich den Preis rausfinden wollte. Das erste, was ich gefunden habe, war direkt eine Blindfolded Speedrun Challenge. Und ich habe mir so gedacht, what? Ich krieg, wenn ich was sehe, das Driften nicht auf die Kette. Wie will der das blind schaffen? Ja, aber der wollte quasi nur von einem Ende der Map ans andere fahren.
Okay.
Und hat sich quasi so an den Wänden immer orientiert, so, ja, jetzt bin ich gegen niemand gefahren. Verdammt, wo bin ich? Es war schon witzig anzuschauen, aber trotzdem, ja.
Ja, und jetzt kommen wir mal wieder zu unserem wunderschönen Handheld-Segment, was wir hier immer mal im Podcast haben. Johannes.
Ja, wie wir alle wissen, es ist Sommer, es ist heiß, es ist sehr heiß, deswegen war ich auch beim Friseur, die Matte macht mich fertig.
Sieht auch sehr gut aus.
Danke.
Ich habe ja auch die Haare.
Ja, man hört es auch, diesen Haarschnitt einfach.
Jetzt halt alles viel mehr, weil unsere Haare nicht mehr den ganzen Schall aufschlucken. Weil
genau,
das
Gel verhärtet einfach die Oberfläche.
Exakt.
Ja, nein, nicht nur wir schwitzen, sondern auch unsere Konsolen. Gerade unsere Handheld-Konsolen kommen auf die Hitze teilweise nicht klar. So hat es sich beispielsweise ergeben, dass die Switch bei 35 Grad plus eher nicht eingesetzt werden sollte. Also zumindest bei 35 Grad plus, wenn du draußen spielst, wenn du jetzt... dein Raum, also deine Zimmertemperatur wird ja nicht auf 35 Grad liegen, weil die mit der Hitze nicht klarkommen. Das Problem ist, die überhitzt einfach und dann ist aus. Und das Steam Deck...
Wie, die überhitzt einfach und dann ist aus?
Ja, die geht
keine Warnung. Die haben keine Hitzewarnung.
Nicht, dass ich wüsste. Das Steam Deck hat jetzt so eine Funktion bekommen und die haben direkt mitgedacht, die sind 2 Schritte weiter als die Deutsche Bahn, das Steam Deck weiß, wann es zu warm ist und wann es zu kalt ist.
Wow.
Und die Switch hat das einfach nicht.
Hält die wirklich gar nicht?
Ja, das Steam Deck, also ich beziehe mich hier, ich besitze weder eine Switch noch ein Steam Deck, ich beziehe mich hier auf den Artikel von anderen Leuten, die werden wir natürlich wie alle Quellen noch in der Beschreibung verlinken, aber anscheinend hat die Switch keine solche Funktion und das Steam Deck warnt dich halt quasi vorher. Es sagt jetzt nicht, ich bin überhitzt, ich gehe aus, sondern, ey Bro, es ist zu warm. Lass das.
Wenn die Hitze dir auch noch das Gaming wegnimmt.
Ja, aber es ist halt... Ja gut, bei der Hitze, da kriegst du sowieso nichts geschissen. Sei doch mal ehrlich. Also
ich... Doch. Es geht schon. Es geht schon. Wenn man sich abhilft, wenn man sich nackt hinsetzt, Ventilator auf sich richtet und sich ständig befeuchtet, dann geht das schon.
Sich nackt hinsetzen und ständig befeuchten, finde ich... Schwierig.
Entweder
schwierig formuliert.
Du kannst halt jetzt bei der Hitze ein flutschiger Gamer sein oder gar keiner.
Ich glaube, dein Körper befeuchtet sich bei der Hitze schon von selbst. Was auch wieder schlecht ist für Gaming, weil wir wissen ja beide, dass so ein VR-Headset auch das ein oder andere Mal Probleme bekommen kann, wenn du zu sehr schwitzt. Gerade die Vive und hier die PlayStation VR.
Ja.
Also wirklich. Sommer, der Sommer hasst Gamer. Es ist einfach
der
so.
Der Sommer hasst Gamer. Ja, man kann ja auch mal draußen sein. Aber das ist mit den, und gerade wenn man dann draußen ist und kann seine Handhelds nicht benutzen, ist es schon traurig.
Ja, was soll ich dann draußen, wenn ich meine Handhelds nicht benutzen kann? Ganz ehrlich, also.
Das frage ich mich immer wieder. Aber, na, was soll ich sagen? Mein Gameboy ist halt auch geschmolzen.
Ich muss aber tatsächlich sagen, wir waren ja am Mittwoch wandern. Also, du nicht, aber ich.
Ja, du warst wandern. Ich war kurz 5 Meter spazieren.
Ja, wir haben uns quasi an einem See verabredet und ein paar von uns sind hingelaufen und ein paar halt nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr überrascht, dass meine Bluetooth-Box die Dauerbeschallung durchgehalten hat bei den Temperaturen.
Ja.
Und das sogar ohne, dass der Akku leer gegangen ist. Ich habe die ja wirklich 8 Stunden am Stück in Betrieb gehabt bei 36 Grad Außentemperatur. Und die ist vielleicht halb leer. Also es gibt anscheinend auch Technik, die hitzeresistent ist. Hängt vielleicht damit zusammen, dass da kein fettes OLED-Display drin ist.
Das könnte es sein, das könnte es echt sein. Und keine über die Maßen CPU, GPU.
Ja, vielleicht kommt das bald noch. Vielleicht haben wir auch einfach irgendwann Handhelds mit Stickstoffkühlung. Das wär's doch. Muss dann immer noch so einen kleinen Stickstofftank mit dir rumschleppen.
Ey, ganz ehrlich, das wäre irgendwie cool. Wenn du so, warte, ich kaufe mir schnell eine neue Flasche Stickstoff für meine Switch und dann klippst du die so hinten rein und das ist die Kühlung von dem Ding.
Ja, wie bei diesen Airsoft-Gewehren, wo du dann diese kleinen CO2-Kapseln reinstecken musst.
Exakt.
Aber das wäre doch tatsächlich mal eine ganz witzige Geschichte. Stell dir vor, du kommst auf die Gamescom und da gibt's dann bei dieser Case-Modding-Area so eine kleine Case-Modding-Area, wo die für Handhelds so das Steam-Deck umbauen und einfach ultra fette Stickstoffkühlung und eine Flüssig- oder weiß ich, eine Bierkühlung, was es alles schon für PCs gab, halt dann auch für Handhelds, dass du dann so eine ganz kleine Bierflasche mit dir rumträgst. Ach, das wäre schon witzig.
Wo du es auch gerade gesagt hast, könnte man nicht einfach eine Software nehmen, die so mit so einem Gaskartusche eigentlich funktioniert und da eine Stickstoffkartusche reinpacken und dann schön die Leute mit Stickstoff abschießen? Und dann ist man Mr. Freeze?
Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
Ich glaube ehrlich gesagt auch
nicht. Es geht ja nur um den Druck, der in dem System aufgebaut
exakt,
wird.
Ja. Gut.
Aber naja.
Wir bleiben mal bei Steam und dem Steam Deck und was sie noch so alles richtig gemacht haben auf ihrer fantastischen Plattform, die nicht immer so fantastisch ist, aber sie ist zum Großteil, mögen wir sie sehr gerne, glaube ich.
Sie ist ein großer Bestandteil unseres
Spiele. Man die vielleicht irgendwann mal sortieren will und so unterschiedliche Collections zusammenfassen möchte.
Zum Beispiel die versteckte Collection.
Zum Beispiel die, was?
She will punish them.
Ach, das hast du versteckt. Ich trage es stolz.
Du trägst es stolz mit dir?
Ich trage es stolz. Immer wenn ich starte, gehe ich natürlich in den Steam-Offline-Modus, damit niemand sieht, dass ich schon 4000 Stunden in dem Spiel habe. Aber ansonsten kann jeder offen sehen, dass ich She will punish them besitze.
Das kann man bei meinem Account auch sehen, weil halt jeder bei meinem Account meine Spiele sehen kann. Da ist das halt mit drinne.
Ja.
Aber in meiner Library selber, wenn ich vor meinem Rechner sitze, ist es versteckt.
Lol. Ja gut, genau. Also wenn du das zum Beispiel in eine extra Collection packen möchtest oder so, dann konntest du das schon seit Jahren quasi machen manuell. Und das hatte ich auch ein paar Mal gemacht, aber viele Spiele, es ist nie ein bisschen umständlich und es hat ewig gedauert und es hat sich auch ein paar Mal bei mir zurückgesetzt, wodurch meine ganze Arbeit zunichte gemacht wurde und ich hatte keine Lust mehr auf Collections. So, jetzt habe ich wirklich nur noch die unbedingt nötig sind für, keine Ahnung, das will ich im Stream spielen oder so, dass ich das schon mal beiseite habe oder halt die Favoriten. Aber ich habe entdeckt, es gibt Dynamic Collections und ich mag eigentlich so automatisierten Kram nicht. Ich sortiere lieber manuell. Aber die sind genial, weil man kann die Filter einfach manuell bestimmen. Man kann quasi sagen, und das habe ich als allererstes gemacht, hier, ich habe eine Collection lokaler Local Multiplayer und dann gebe ich einfach das Stichwort Local Multiplayer ein und habe da sofort alle Spiele drin und die werden auch noch hinzugefügt, wenn ich quasi neue dazu habe, automatisch in diese Collection. Man kann die auch in eine normale umwandeln, dass nichts mehr verändert wird oder so, aber wie geil so, weil jetzt habe ich einfach eine Collection, wo all diese Spiele drin sind und ich muss die nicht mehr immer suchen.
Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich persönlich bin da noch ein bisschen altbacken oder umständlich. Ich sortiere meine Libraries, egal bei welchem Launcher, bei Epic und bei Steam sind ja die meisten Spiele alphabetisch. Aber was ich ganz schön finde, ich benutze gerne diese Dynamic Collection, wo du Game Ready einstellen kannst. Also was quasi lokal auf deinem System installiert ist.
Ja.
Was spielbereit ist.
Ist ja ein Knopf bei Steam.
Das ist ein Knopf bei Steam. Das ist ja auch im Prinzip eine dynamische Collection.
Ja.
Weil das ändert sich ja immer mit dem, was du auf dem System hast. Und gerade wenn ich dann irgendwie mal nach längerer Zeit wieder in der Heimat auf meinem Laptop was zocken will, weiß ich halt nicht auf Anhieb, was da alles drauf ist. Und da ist das ein sehr, sehr nützliches Feature. Ich meine, gut, die werden auch hervorgehoben, aber ich brauche mich nicht durch, weiß ich, wie viel in meiner Steam-Bibliothek drin ist, in 150, 200 Spiele durchscrollen, wenn auf dem Rechner nur 5 Spiele installiert sind.
Eben, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, die Steam da bietet. Und ja, ist einfach eine gute Bibliothek, kann man sagen.
Man könnte es fast schon Lifehack nennen.
Ist es ein Lifehack? Ja, ja.
Im Prinzip.
Gamehack.
Gamehack.
Das hört sich falsch an. Da kommen wir in komische Gefilde, wenn wir unseren Podcast so advertisen. Der Podcast, der sich mit Gamehacks beschäftigt. Ja, nein, wir bieten. Okay, wir haben hier keine Shark Cards für GTA 5.
Tut mir leid. Wir haben nur Goldbarren für Red Dead Online.
Haben wir die?
Hashtag Save Red Dead Online. Nein, ich hätte aber gerne mehr Red Dead Online. Aber da haben wir ja sehr ausgiebig im letzten Podcast drüber
gesprochen. Der Tod von Red Dead Online.
Ja. Ja gut, es ist mehr so ein Siechtum, was sich so ganz langsam fortsetzt.
Ja, dann lass uns doch mal über was Aufstrebendes reden.
Oh, was Aufstrebendes? Du meinst Studenten?
Ich meine Studenten, die aufstrebende Generation,
die ohne
Sorgen in die Zukunft schreitet.
Der fixe Vollverpixelt-Zuhörer wird es vielleicht wissen, vor einiger Zeit haben wir mal über Two Point Campus gesprochen. Two Point Campus ist ein Spiel, was ist der Nachfolger von Two Point Hospital, was der ideelle Nachfolger von Bullfrogs Theme Hospital war. Im Prinzip hat man da ein Krankenhaus geleitet, das ist so ein Tycoon-Spiel, wo man aus der Vogelperspektive halt so ein Krankenhaus einrichtet, was sehr humorvoll gehalten ist, weil man halt so lustige Krankheiten hat wie, keine Ahnung, man kriegt irgendwelche Leute, die aus irgendeinem Grund Clowns sind und die wollen aber keine Clowns sein, also steckst sie in den Deprimator und machst sie wieder zu normalen Leuten oder Leute, die sich für Freddie Mercury halten oder nur solche Sachen.
Besteht da nicht die Gefahr, dass die zu deprimierten, zu traurigen Clowns werden einfach nur?
Ja, das ist egal.
es gibt immer ein Risiko bei jeder Behandlung.
Genau. Und dieses Spiel habe ich sehr gemocht. Ich habe es auch sehr gerne gespielt und schaue da Two Point Campus sehr freudig entgegen, denn das kommt am 9. August 2022 raus.
Das ist ja gar nicht mehr lang hin.
Das ist gar nicht mehr lang hin und es gibt natürlich auch schon viele Details, die zu diesem Spiel bekannt sind. Weil natürlich jetzt fangen die auch wieder an, Keys an irgendwelche Influencer rauszugeben oder an diverse Spielemagazine, damit die das schon mal testen können. Und ich habe mir da schon diverse Sachen angeguckt und ich finde das sehr, sehr cool. Also Two Point Campus bessert einiges aus, was Two Point Hospital noch gefehlt hat. Beispielsweise kannst du jetzt die Außenbereiche selber planen und bauen. Du kannst selber Gebäude ziehen. Vorher hattest du einfach vorgegebene Gebäude, wo die Außenbereiche für dich nur dahingehend interessant waren, dass du Grundstücke kaufen konntest. Aber diese Grundstücke, da stand halt auch wieder ein Gebäude drauf. Und der Außenbereich konntest du nicht pflegen, konntest halt wirklich nur in dem Gebäude Zeug platzieren. Jetzt kannst du den Außenbereich, den ganzen Campus mitgestalten.
Oh, sehr schick.
Mega, mega geil.
Ganz kurz für die Leute, dass ihr euch nicht wundert. Ja, da sind gerade die Hintergrundgeräusche bei uns, die sind nicht bei euch. Also vielleicht sind bei euch auch welche, aber das sind bei uns gerade. Aber wir müssen das Fenster auflaufen lassen, weil hier gerade ein so angenehmer Windstoß reinkommt.
Ja, wir sterben sonst den Hitzetod. Außerdem hat Felix hier ein halbes Gewächshaus auf seiner Fensterbank stehen. Das müssten wir erst wieder umräumen, das Fenster zumachen zu können.
Ey, habe ich extra da hingeräumt, damit du nicht wieder das Fenster zumachen kannst. Weil Johannes macht immer sofort das Fenster zu, sobald er sich hinsetzt.
Ja, wegen Störgeräusche.
Ja, ich weiß, es hat ja auch seinen Sinn, aber
ja.
Aber Luft.
Okay, also auf jeden Fall, die bauen am Campus. Ja, okay, Two Point Campus. Also du hast, was da auf jeden Fall noch ein sehr großer Unterschied zu Two Point Hospital ist, der mir aufgefallen ist. Die Einzelnen sind ja keine Patienten, sind in dem Fall Studenten und Mitarbeiter. Studierende. Die haben Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse möchten befriedigt werden und die sind ein bisschen ausgeprägter als beim Vorgänger. Du hast zum Beispiel...
kommen wir jetzt in so Schiebel-Punish-Territorium?
Ja, nicht ganz. Also du musst tatsächlich, damit deine Studis daten können, musst du so Parkbänke aufstellen, damit die sich auf den Parkbänken halt daten, also treffen können und küssen können.
Also
oder irgendwelche Statuen von Amor. Ja. Oder die haben halt das Bedürfnis, dass die... Also da ist halt das Dating-Bedürfnis. Dann haben die Hunger, Durst, muss halt so Fressmeile aufbauen. Die haben Bedürfnisse nach dem WC. Du musst halt gucken, dass die immer unterhalten sind. Dann wollen die tanzen. Das heißt, du baust einen Studentenclub. Und das ist halt ganz angenehm. Und dann gibt's noch den Twist, dass es halt wie an jedem coolen Campus verschiedene Gangs gibt. Ja, es gibt verschiedene Schläge von Studenten, die halt unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Okay, ja.
Es gibt zum Beispiel, also das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, welche Kurse du in deinem Campus anbietest. Es gibt die Archäologen, es gibt die Musiker, es gibt die Zauber, Lehrlinge, es gibt die Clowns, es gibt so reiche Schnösel,
alles,
die
einfach... Alles, was man an einem Campus findet.
Ja, es gibt so reiche Schnösel, die einfach alles mit Geld bewerfen, was ihnen gefällt. Es gibt irgendwelche, ja, so Lederjacken, schmierige, hier so wie bei Grease, die Hauptcharaktere, so irgendwelche Lederjacken-Boys, die ganz coolen auf dem Campus, die aus irgendeinem Grund nicht randalieren, sondern einfach random Sachen reparieren und damit die Hausmeister entlasten.
Die Tunnel Snakes.
Es ist einfach genial. Also es sieht unfassbar cool aus und da hat sich GameStar gedacht, okay, das ist schon cool mit den verschiedenen, ja, Personengruppen, aber welche Personengruppe ist denn bei unseren Lesern am meisten vertreten? Dann haben die ein Quiz gemacht. Felix, möchtest du mit mir zusammen ergründen, welcher Two-Point-Campus Student du bist?
Oh ja, super gerne. Also ich würde dir sagen, Gamer, ich komme auch immer noch nicht auf diese Amor-Statue klar. Stell dir mal vor, das würden die bei uns am Campus machen, an der Hochschule so. Ja, wir brauchen mehr verliebte Studenten. Wir stellen einfach eine fucking Amor-Statue auf, ein paar Parkbänke daneben, schwuppdiwupp, alles in einer Beziehung.
Ja, easy. Weißt du, vorm Studentenclub steht nicht eine Parkbank. Jetzt weißt du, woran es liegt.
Deswegen funktioniert es einfach nicht. Wir brauchen mehr Amor-Statuen.
Ja, Mann.
Es ergibt total Sinn. Okay, welcher Typ sind wir?
Also, wir machen das jetzt zusammen. Was muss ein Campus unbedingt haben, damit du dich wohlfühlst?
Eine Amor-Statue.
Wir haben mehrere. Ja. Also, wir haben einen Turnierplatz, eine gut ausgestattete Hexenküche, einen wildromantischen Park, ein Hightech-Labor oder eine gut gefüllte, sortierte Bibliothek.
Ich würde so oder so, glaube ich, für den Park gehen, weil so ein Park an einem Campus ist schon echt wichtig, finde ich.
Ja, der wildromantische Park.
Da kann man ja auch lernen.
Auf jeden Fall.
Das hat sich angehört. Ich weiß ja nicht, was du da lernst.
Biologie.
Sex.
Ja. Wann gehst du am liebsten auf den Campus? Nach Sonnenuntergang? Mhm. Zu einer sorgsam mit einem Biomonitor abgestimmten Zeit? Ein Zauberer kommt immer zur rechten Zeit. Oh, das klingt praktisch. Zur Mittagszeit, wenn die meisten Zuschauer auf dem Turnierplatz sind, oder so früh wie möglich?
Ich würde sagen, zur Turnierzeit, weil da sind die meisten ja auf dem Turnierplatz. Genau. Ja,
und du kannst den Park für dich alleine haben.
Ich kann den Park für mich allein haben. Ist es Mittagszeit? Ich habe die Mensa für mich dann offenbar allein. Also, ist doch top. Dann nehme ich doch das.
Ja, Mittagszeit auf jeden Fall, einfach wegen Mensa. Obwohl Mensa mittlerweile, es war mal besser.
Wir reden jetzt mal von der Two-Point-Campus-Mensa.
Ja, genau. Also hier ist auch ein schöner Screenshot von einer Two-Point-Campus-Mensa. Es ist halt wirklich sehr comichaft gehalten.
Riesiger Kuchen.
Genau, du hast halt einfach einen riesigen Kuchen, wo ganz viele Leute rundherum stehen und Zeug machen. Also du hast jetzt nicht irgendwie so eine klassische Küche, es ist wirklich sehr comichaft gehalten. Wollte ich nur mal kurz als Randnotiz.
Ja, das aber ist super bei Two-Point-Campus.
Wie sieht denn eigentlich dein Mensa-Menü aus, wenn du jetzt schon in der Mensa bist?
Ja, der Kuchen
gönnst
da.
Gönnst du dir einen Zaubertrank, einen saftigen Braten, Blutorangensaft, Studentenfutter oder einen Energy-Drink?
Den Zaubertrank. Save den Zaubertrank.
Save den Zaubertrank, Alter.
Du sowas auch?
Von. Ja, der kann alles sein, was ich will.
Ja, nice.
Hoffe ich jetzt einfach mal. ja, aber was machen wir denn, um zu entspannen? Wir sitzen am Park und lesen düstere Gedichte. Wir nutzen unsere Zauberkräfte, um unsere Kommilitonen zu trollen. Das klingt actually ziemlich witzig.
Ja.
Wir üben uns im Minnesang. Stimmt, es gibt auch Ritter. Ach, ich muss dieses Spiel spielen. Wir arbeiten neue Subroutinen mit unserer Cyberware aus.
Okay.
Oder wir studieren weiter. Natürlich was Leichtes, sowas wie Quantenphysik oder so.
Och, ja, du, um ehrlich zu sein, da kannst du gerne entscheiden, weil tendiere ich jetzt zu nichts Massives.
Oh, puh, der Minnesang, der huckt mich nicht so wirklich. Ich muss schon sagen, die Zauberkräfte, easy.
Zauberkräfte. Sind einfach cool.
Immer. Heute, passt perfekt zu heute. Wir haben heute Prüfungsabschlussparty bei unserem Campus. Zu welcher Studieparty bevorzugst du? Alles klar. Welche Art von Studieparty bevorzugst du? Eine wahrhaft magische Feier? Studiepartys? Was soll das sein? Ein fürstliches Gelage? Eine coole Party mit vielen Effekten und Technomucke?
Ist auch cool.
Oder eine Zusammenkunft bei Nacht in finsteren Gewölben?
Um ehrlich zu sein, das hört sich alles cool an.
Ich wäre auf jeden Fall für das fürstliche Gelage.
Okay, dann.
Weil das klingt hart nach Metfest.
Das klingt hart nach einem geilen Metfest. Met und Met, schön, ja. ein riesiges Gelage. Das klingt toll. So quasi ein bisschen wie Frühshoppen.
Blöde Frage, Saufgelage. Ja, ein Kommilitone bittet dich um Hilfe bei einem Problem. Wie reagierst du? Ich schlage ihm in die Fresse. Nein, es gibt sicher einen Zauberspruch, der das Problem löst.
In die Fresse Schlagibus.
Ich lamentiere über meine Bürde, ihm helfen zu können. Ich analysiere das Problem und löse es auf die effektivste Art. Well, no shit, Sherlock. Es ist mir eine Ehre, ihm zu helfen. Oder ich schaue mir das Problem an und belehre ihn darüber, was er alles falsch gemacht hat.
Oh, das ist schwierig. Die ähneln sich natürlich auch. Und man kann ja auch kombinieren. Man kann ja helfen und nett sein und trotzdem sagen, was die andere Person falsch gemacht hat.
Man kann einfach einen Zauberspruch casten und dann so, ja, du bist dumm, du kannst dich zaubern.
Ja, du musst halt zaubern können, fucking ja. Idiot.
Ja, ist doch easy as that, also schwerer kann es doch nicht sein.
Also ist das unsere, da wir ja schon etabliert haben, dass wir zaubern können, ist das vermutlich auch unsere Lösung?
Das jetzt kennen wir. Voll verpixelt, der magische Gaming-Podcast.
Das ist ein schöner Untertitel. Ja, weiter.
Oh nein! Diese Situation kommt mir bekannt vor. Deine Seminararbeit ist schon morgen fällig und du hast noch nichts gemacht. Wie reagierst du?
Panik. Zauberei.
Zauber. Ja, aber was würdest du, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du zauberst, würdest du die Zeit verlangsamen, damit du mehr Zeit zum Arbeiten hast? Oder würdest du einfach versuchen, irgendwie die Arbeit magisch zusammenzustellen, egal was bei rauskommt. Quasi die Arbeit herzaubern.
Vermutlich würde ich... natürlich, das ist eine interessante Frage. Diese Zeit verlangsamen, damit man einfach mehr Zeit hat, das würde ich sagen, das ist der ehrliche Weg. Weil man steckt trotzdem die ganze Arbeit rein.
Ich würde die Zeit verlangsamen und dann würde ich zocken.
Und dann so 14 Jahre später einfach so, oh verdammte Scheiße, ich habe mein Leben verschwendet, ich muss ja immer noch die Seminararbeit abgeben. Das ist eine schwierige Frage, was man zaubern würde. Ich denke mal, ich würde mir einfach so eine Horde an Affen zaubern oder so, die das programmieren dann.
Ich gebe dir mal ein paar Denkanstöße.
Die das programmieren. Ja,
also klar. Du kannst auf jeden Fall über dein schweres Schicksal beklagen und zweifeln.
Ja.
Das kannst du natürlich auch von dir weisen. Was für eine unrealistische Annahme. Ich habe da schon längst alles fertig. Oder ich nutze mächtige Zeitmagie. Ich habe die Fragen noch nicht mir durchgelesen. Ich nutze mächtige Zeitmagie, um mich in die Vergangenheit zu reißen und die Arbeit da schon geschrieben zu haben. Okay, das ist im Prinzip mein Lösungsansatz.
Ja.
Ich entwickle ein Programm, das mit einem Roboterarm über Nacht die Seminararbeit automatisch schreibt. Holy shit, wenn du das kannst, musst du keine Seminararbeit schreiben. Ich fordere den Seminarleiter zu einem ritterlichen Duell heraus, damit ich einen Aufschub bekomme.
Das hört sich actually auch ziemlich cool an.
Überleg dir das mal, also wenn wir überlegen, bei wem wir alles schon Seminararbeiten geschrieben haben. Gut, bei der einen Verteidigung, das war schon ein fürstliches Duell, was wir da führen durften. Ne?
Oh ja, das stimmt schon. Also das Letzte hört sich natürlich nach Spaß an. Also einfach mal sich in einem ehrenhaften Zweikampf messen, das ist natürlich immer eine schöne Sache.
Okay, Zweikampf oder Zeitmagie?
Aber lass die Zeitmagie nehmen. Ich glaube, das ist das, was ich auch am ehesten machen würde, wenn es eine Option ist.
Easy. Also wir werden auf jeden Fall nach, wie haben sie es genannt? Spiffendor oder so kommen?
Spiffendor.
Ja. Das Semester ist vorbei und es sind Ferien.
Ja.
Was machst du? Ich hänge auf Friedhöfen und in alten Gewölben rum. Ich optimiere die technischen Geräte meiner Freunde und Familienmitglieder. Well, ich habe die Woche meinem Opa die ganzen Kontaktdaten auf seinem Handy wiederhergestellt.
Naja, das ist basically das.
Ich reise durch die Lande und nehme an Turnieren und fürstlichen Gelagen teil.
Also sehr viel Gelage auf jeden Fall immer am Start.
Ich teste einen neuen Zauber in der Welt außerhalb der Uni.
Das klingt auch cool.
Nur weil keine Kurse stattfinden, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem weiter studiere, wie sonst auch.
Um ehrlich zu sein, das Letzte würde ich sagen, trifft am ehesten auf mich zu.
Hä? Ich studiere nicht mal innerhalb der Studienzeit, also...
Ich studiere die ganze Zeit, aber ich studiere nichts Studienbezogenes.
Ja, also...
Hauptsächlich Schiebel Punished studiere ich.
Ausgiebig.
Ist ausgiebig. Bis ins kleinste Detail.
Ja, definitiv. Also ich studiere Essen.
Du studierst Essen. Aber ja, okay, was ist realistisch, was wir dort ankreuzen?
Ja, auf jeden Fall die fürstlichen Gelage, oder?
Ja, die fürstlichen Gelage. Wir gelagen viel.
Ja, definitiv. Sprach er mit der Blechtasse.
Es ist kein Blech, das ist Edelstahl.
Ja, ist okay. Den Punkt gebe ich dir.
Ich glaube, es könnte auch Aluminium sein.
Was sind deine Pläne, wenn du deinen Abschluss in der Tasche hast? Oh Gott, wie oft ich die Frage schon gehört habe. Mit meinem frisch erhaltenen Ritterschlag widme ich mich einem Leben als Verteidiger des Königreichs. Oder ich erfinde den ultimativen Roboter, der die Arbeitswelt revolutioniert. und mich um meinen Job bringt oder was? Nee, Arschlecken. Ich mache irgendwas mit Kunst. Das passt im Prinzip zu unserem Humor. Was mit Medien? Ich werde der CEO meines coolen neuen Startups. Oder ich werde ein mächtiger Zauberer, vor dem jeder erzittert.
Das hört sich auch cool an, aber ich würde vermutlich...
Also ich würde das Startup nehmen.
Ich würde irgendwas mit Kunst sagen.
Okay.
Wir machen halt irgendwas mit Medien. Oder?
Na ja, gut. Komm, wir machen was mit Medien.
Wir machen was mit Medien.
Wir sind kunstvolle Zauberer.
Exakt, sehr kunstvolle Zauberer. Ich meine, Startup und so weiter, wer hat nicht schon drüber nachgedacht, aber ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, Unternehmenschef zu sein.
Das ja, aber so ein Startup, das hätte schon was. Ich meine, du hast ein kleines Team, du bestimmst ja im Prinzip, wie groß dein Team wird, so ein bisschen.
Ich wäre gern dran beteiligt, aber ich war schon jetzt oft in der Position, wo ich quasi den Schritt hätte machen können. Und habe dann aber gesagt, so, oh nee, die ganze Bürokratie. Du, vor allen Dingen in der Anfangszeit sind halt 90% deines Jobs Bürokratie und Management und nur noch 10% der eigentliche Job.
Bro, du kannst zaubern.
Das ist was anderes, wenn ich zaubern kann, aber ich habe ja so ein... Aber selbst dann würde ich, wenn ich zaubern könnte, dann müsste ich auch kein Startup gründen, um Geld zu verdienen.
Ein Zauber-Startup.
Alter, warum? Ich kann ja zaubern.
Hast du Harry Potter gelesen?
Ja. Gut, sagen wir mal, ich habe die Filme gesehen und zum Teil die Bücher gelesen.
Ja, ist egal, auf jeden Fall Spoiler für die ganzen Harry Potter-Leute, die das noch nicht zu Ende gelesen haben. Ich meine, die Buchreihe ist uralt. Fred und George Weasley haben doch diesen Scherzartikel laden, diesen magischen Scherzartikel laden.
Ja.
Das wäre echt geil. Da hätte ich Bock drauf.
Das stimmt, das ist cool.
Oh, okay, wir haben das Ergebnis vorliegen. Dülülülülülülü. Welcher Typ von Student bist du in Two Point Campus? Wir sind Zauberer.
Das habe ich mir zu was gedacht.
Klassische Naturwissenschaft ist nicht deins. Vielmehr studierst du die uralten arkanen Zauberkünste an einer wahrhaft magischen Schule. In deinen Kursen wagst du dich an mystische Beschwörungen oder braust im Alchemiekurs gruselige Hexengetränke zusammen. Was? Hexentränke zusammen? Hexengetränke.
Gruselige Hexengetränke. Kalpirinja, aber mit Augen.
Ah! Ansonsten nutzt du deine magischen Kräfte schamlos, um anderen Studenten die Snacks zu schibitzen.
Ja, frech
von uns. Lange Roben und spitze Hüte sind für dich nicht albern, sondern stylisch.
Das stimmt.
Ganz ehrlich, das klingt so ein bisschen, als würdest du einen Boomer unserer Studiengangsstunden beschreiben.
Ist echt so, ja.
Angewandte Medieninformatik, mystische Beschwörungen.
Ja, man beschwört ja Leute im weitesten
Sinne. I make Computer go beep boop.
Was war das jetzt?
Ja, es ist herrlich. Mhm. Ja, aber dann wissen wir ja schon, an welchen Campus wir uns bei Two Point Campus auf jeden Fall verirren müssen. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde es auf jeden Fall noch spielen. Ich weiß noch nicht, wann ich die Zeit dafür finde. Aber wenn ich es getan habe, werde ich auf jeden Fall ausführlicher darüber berichten.
Ja, und so danke, viel dazu. Danke an GameStar für dieses coole Quiz. Danke, Johannes, dass du es mitgebracht hast.
Immer wieder gern.
Das war sehr lustig.
Ich nehme gerne die Arbeit von anderen Leuten und benutze das dann für meine eigenen Projekte.
Das ist ja, wir reden über Games. Wir reden hier über die Arbeit von anderen Leuten.
Ja, also das ist im Prinzip der Inhalt unseres Podcasts.
Genau, aber wir geben einen Mehrwert dazu.
Und eventuell. Wir teilen unsere Passion.
Ja, wir teilen unsere Passion miteinander und mit der Welt.
Ja, und wir üben ja auch Kritik.
Das definitiv.
Wie zum Beispiel beim nächsten Thema.
Ist das so?
Ja.
Beim Thema God of War, was kann man da denn Schlechtes sagen?
Pass auf. POV, stell dir vor.
Okay. Es ist kurz. Jetzt sind wir schon wieder bei Schimmelpanisch, ne?
Nein.
Vor allem alle Leute, die nicht wissen, was das ist. Ach, googelt's einfach, ihr kriegt das schon raus.
Oder hört einfach unsere alten Folgen.
Ja.
Wo wir drüber gesprochen haben. Haben wir das nicht sogar in einem Folgentitel drinne? Das müsste eigentlich
das kann sein,
easy
ja.
zu finden sein.
Ich kann mal
egal. Voll verpixelt, She Will Punish Them. Da findet ihr auf jeden Fall mindestens eine Episode.
Ja.
Genau. Pass auf, Felix. Stell dir vor, es ist kurz vor Weihnachten. Du bist ein übelster God of War Fan. Du hast alle God of War Teile gespielt, bis auf den neuesten. Und du denkst so, bitte, bitte lieber Weihnachtsmann. Bitte, schenk mir eine PS5 oder eine PS4 mit God of War. Und dann bekommst du eine Xbox. Das ist schlecht. Denn, wie du sicherlich weißt, ist God of War PlayStation exklusiv.
Ja.
Aber
das ist Xbox, ist auch gut.
Das ist kein Problem für dich, denn es gibt eine Ausweichmöglichkeit.
Okay.
Das Spiel heißt War Gods Zeus of Child.
Zeus of Child? Okay, ist das ein ernsthaftes Spiel, was es auf im Xbox Store quasi gibt?
Gab. Es ist von den Machern von so Blockbustern wie Dinosaur Falling Survival.
Das hört sich irgendwie cool an. Dinosaur Falling Survival. Warte mal, ist es Dinosaur Doppelpunkt Falling Survival?
Nein. Ohne Satzzeichen. Ach so. Auch War Gods Toys of Child. Komplett ohne Satzzeichen.
Okay.
Und zwar handelt es sich bei den Schöpfern hinter diesen Machwerken um die Firma Dolaka Limited, die bei Dinosaur Falling Survival versucht haben, eine Art Fall Guys Klon zu schaffen und sich dann gedacht haben, okay, als nächstes kommt einfach mal God of War dran. Und ich habe einen Screenshot aus dem Spiel mitgebracht. Und du als versierter Star Wars Fan wirst es vielleicht sogar erkennen. So sieht das Spiel aus. Das ist der Inhalt des kompletten Spiels.
Wunderbar. Was siehst du? Also wir sehen die Geonosis Arena aus Episode 2 als digitale Form, ja, da wo Obi-Wan und Anakin und so festgehalten werden. Ein paar Oger kommen auf Kratos zugelaufen. Ist das einfach Kratos? Ist dasselbe Model? Es ist einfach Kratos aus God of War. Und es sind, glaube ich, auch die Gegner aus dem letzten God of War. Oder? Kann das sein? Auf jeden Fall sind es irgendwelche Golems, die auf ihn zurennen und oben in Comic Sans oder so steht halt Score 13. Oben links ist einfach nur ein grüner Balken, der das Leben symbolisiert. Das ist alles an UI, was ihr habt.
Ja.
Score, der nicht mal zentriert im Bild ist. Und die Geonosis Battle Arena. Geil. Ja.
Und ich sag mal so, abgesehen davon, dass das Spiel absolut grottig sein soll, weil du bist halt wirklich nur in der Arena und schnetzelst Orks. Mehr ist es nicht. Es ist halt wirklich nur ganz normaler, ja, Arena, Survival, was auch immer, Gedöns, was nicht mal gut ist.
Aber um ehrlich zu sein, hättest du dir bei Zeus of Child was anderes vorgestellt?
Nein, das klingt für mich nach Qualitätsarbeit.
Klingt auch nach Geonosis einfach.
Ja, das ist das Nächste. Da gibt's vielleicht die ein oder andere Copyright-Frage, die es zu klären gilt.
Hä? Als ob die Arena oder das Model von Kratos irgendwie geschützt ist.
Was? Ja, das haben sich Microsoft auch gedacht und haben das Spiel aus ihrem Store geschmissen. Das ist nicht mehr im Xbox Store zu finden. Es gibt nur noch eine Fehlermeldung. Und man möchte wohl jetzt auch verstärkt dagegen vorgehen.
Aber Dinosaurs Fallen Survival ist noch drin, weil das liebe ich.
Habe ich nicht gefunden, das heißt aber nicht, dass es nicht da ist.
Ja, keine Ahnung, aber das will ich mir eigentlich auch mal angucken
jetzt. Ich bin als PC-Gamer nicht so heimisch im Xbox Store, muss ich tatsächlich sagen.
Aber was ist das?
Naja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es noch verfügbar ist, dass das nicht mehr lange sein wird, weil es ist halt vom selben Entwickler, der jetzt schon mal aufgefallen ist mit War Gods Toys of Child. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Dinosaur Falling Survival als nächstes unter Mama landet.
Ja, aber das ist heftig, weil das sieht man vor allem in der Indie-Szene.
Es wird nicht versteigert.
Ja. In der Indie-Szene oft, dass einfach Models und Audio und alle möglichen Arten, Schriftzüge, Logos teilweise einfach verwendet werden, kreuz und quer, weil die Leute sich mit den rechtlichen die wissen gar nicht, die denken nicht, dass es verboten ist oder so. Die haben da gar nicht diesen Weitblick dahinter und weil die rechtliche Lage ja auch so konfus ist teilweise. Und man letztendlich halt immer sagen kann, ja, du darfst sowas gar nicht, du darfst nichts machen, bis auf, du hast eindeutig das schriftlich belegt oder du hast es selbst gemacht.
Ja.
Aber viele Entwickler, glaube ich, die sehen da auch drüber hinweg oder die machen eh keine kommerziellen Spiele. Aber das ist ja was verkauft wurde. Und ab dem Punkt ist es halt, nicht nur ein Rip-Off,
selbst wenn es Free-to-Play ist. Selbst wenn es Free-to-Play ist, es kann gut sein, nutzen. Dass, weiß ich, mal die Mama der Meinung ist, okay, ich tue meinem Kind was Gutes und kaufe dann versehentlich so ein Fake-Spiel. Gibt's ja auch bei Fake-Filmen dasselbe Problem.
Ja.
Oder alternativ gibt's halt Leute, die denken sich, God of War, habe ich noch nie was von gehört, ich google das mal. Kommt aus irgendeinem Grund, die ganzen SEO-Algorithmen bei Google haben nicht funktioniert, landet man bei War Gods Toys of Child und denkst so, nee, God of War, das ist kein schönes Spiel. Und das schadet dann vielleicht auch hintenrum der Marke.
Das kann sein,
deswegen kann ich mir auch ist es auch verständlich, wenn Publisher dagegen vorgehen.
Alles gerecht.
Ich kann mir halt vorstellen, dass viele Indie-Entwickler sich auch denken, okay, es ist vielleicht illegal, aber A, ich verdiene doch sowieso nicht so viel Geld mit, ich bin doch eh ein kleines Licht und B, das kriegt doch keiner mit.
Ja,
das ist ein Trugschluss. Also da würde ich nie von ausgehen, dass wenn ich Scheiße baue, einfach nur weil es nichts Weltbewegendes ist,
exakt,
dass ich dann nicht erwischt werde.
Ja, das ist es. Einfach dieses. Das heißt, ich habe schon mit Leuten zusammengearbeitet, wo ich dann auch so gesagt habe, das können wir nicht machen, das ist illegal und so. Aber es fällt doch keinem auf. Und da kann auch gar keiner rauskriegen. Und ich so, ja, aber Es ist illegal. Wenn es jemand rauskriegt, dann sind wir fucked.
Das kann auch 5 Jahre später auffallen und dir dann damit irgendwie noch einen schönen Dämpfer in der Karriere geben.
Exakt so. Im schlimmsten Fall passiert sowas. Deswegen achte da auf jeden Fall drauf. Privatprojekte kann man ja machen, was man will. Aber sobald man irgendwas an die Öffentlichkeit rausgibt, sollte man sich auf jeden Fall der rechtlichen Lage gewahr sein.
Definitiv.
So. Übrigens, Schiebel Punishtem haben wir in Episode 18 erwähnt. Es steht nicht im Titel. Der Titel der Episode ist Sony vs. McDonald's und AFK-Level in GTA Online.
Ist das schon so lange her?
Ist ja schon so lange her, ja. Und da steht drin, außerdem erzählen Felix und Johannes von ihrem erotischen Ausflug in Schiebel Punishtem. So, also da haben wir drüber geredet, offenbar.
Ja.
So, da, nur dass wir das auch haben direkt mal. Nächstes fantastisches Thema.
Es gibt ein kostenloses Spiel zu erhaschen im Epic Store.
Und ist das gut?
Das wollte ich jetzt als nächstes drüber sprechen. Es heißt Unrailed. Und es ist ein, ja, so ein Arcade-Game, wo man, was in einem sehr niedlichen Pixel-Look gehalten ist, ist so eine isometrische Ansicht, wo man allein oder mit Freunden eine Bahnstrecke baut. Das klingt erstmal langweilig, aber man hat quasi ein Gleis, auf dem sich eine Eisenbahn vorwärts bewegt. Und du hast quasi die Aufgabe, das Terrain zu clearen, dass der Zug da durchkommt, Materialien ranzuholen und dann da immer weiter die Gleise zu bauen, um den Zug halt bei seiner Zielstation ankommen zu lassen. Und an dieser Zielstation kannst du dann sogar den Zug modifizieren. Und das sieht sehr knuffig und einladend aus. Und ich möchte dich einladen, es mit mir zu spielen. Ich habe auch tatsächlich...
Das habe ich schon gespielt.
Das hast du schon gespielt?
Ja, ich habe es mir heute auch bei Epic geholt, weil es das ja gratis gab. Und da fällt mir auf, das habe ich schon gespielt.
Dann kannst du doch mal mit einem Erfahrungsbericht anschließen.
Das war geil. Also es ist wie so ein kleines... Es ist auf jeden Fall rätselmäßig. Ich hatte den Namen nicht mehr im Kopf tatsächlich, aber jetzt, wo ich die Ingame-Grafik sehe, weil jetzt hast du gerade von dem Spielprinzip erzählt und da ist es mir dann wieder eingefallen. Aber das ist cool. Ich finde vor allen Dingen cool, dass man so seinen Zug halt aufwerten kann. Das war halt für mich das geilste Feature. Und ansonsten, man ist in einer konstanten Drucksituation, aber jetzt frage ich mich natürlich, in welchem Kontext habe ich das gespielt? Das muss ich rausfinden. Aber ja.
Ist schon ein bisschen betagt. Das kann schon etwas her sein, dass du das gespielt hast.
Eben, das kann schon ein bisschen her sein. Und es kann nämlich auch sein, dass ich das vielleicht mal zur Verfügung gestellt bekommen habe. Deswegen schaue ich mal ganz kurz meine Liste hier durch an Spielen, die ich so bekommen habe von den Entwicklern. Und gucke, ob das da drin ist. Aber es sieht bisher nicht so aus.
Wenn es so ist.
Aber Starting the Game habe ich tatsächlich von Online Vision bekommen. Also nur weil es fällt mir gerade auf, das wusste ich nicht mehr. Ich hatte es nur heute bei der Aufräumungsaktion in meiner Bibliothek entdeckt.
Felix, du kannst dir nicht denken, dass hier deine Schleichwerbung keiner mitbekommt. Wir werden erwischt.
Ja, auf jeden Fall habe ich kein Geld dafür bekommen, leider. Aber das Spiel, ja, mit einem Wert von 1,40 Euro. Also ich würde sagen, das Geschäft lohnt sich.
Ja, definitiv.
Ja, okay, ich sehe es gerade nicht in meiner Liste, aber ich habe es schon gespielt. Ich weiß echt nicht mehr warum. Tja.
Ja.
Aber das würdest du empfehlen, ja?
Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und ich habe auch Bock, das mit dir zu zocken.
Ich wusste gar nicht, dass das einen Multiplayer hat.
Es hat einen Multiplayer anscheinend. Also der Trailer verspricht einen Multiplayer.
Das ist sehr cool. Ja, dann lass uns da auf jeden Fall gerne mal reingucken. Da hätte ich Bock drauf.
Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe noch einen kleinen Lifehack gefunden, durch Zufall tatsächlich. Und zwar machen wir nochmal einen kleinen Abstecher zu Red Dead Redemption 2. Red Dead ist ja in zwei Teile aufgeteilt, der zweite Teil. Es gibt die Hauptstory und dann gibt es einen Nachtrag, der deutlich kürzer ist als der Hauptteil, der 7 Jahre später spielt. Und ich will nicht zu viel verraten, es ist trotzdem ein Mini-Spoiler. Man nimmt an dem Bau eines Hauses teil oder an dem Bau einer Ranch teil und da läuft ein schönes Lied im Hintergrund. Das ist in der Red Dead Community auch als der Housebuilding-Song sehr gefeiert, weil es ist einfach ein schönes Western-Lied, was ich auch sehr gerne höre. Das ist auch in meiner Playlist drinne und ich habe das in letzter Zeit halt sehr gerne und sehr viel gehört. Und da hat der YouTube-Algorithmus sich gedacht, okay, wenn dir diese Housebuilding-Mission so gefällt, dann zeigen wir dir halt Videos dazu, weil das ist kein Quicktime-Event in dem Sinne. Du hast halt einfach immer wieder irgendwelche Rendersequenzen, die durchlaufen, ja, wo man ab und an mal einen Nagel in die Wand schlagen muss, wo man ein Brett, mal einen Balken heben muss, mal eine Wand aufrichten, indem du halt ein paar Buttons smashst und sowas. Und da hat, das Video werde ich auch in der Beschreibung verlinken, ein Spieler das Problem gehabt, dass während dieser Zwischensequenz ist der Charakter, der Main Character, unsterblich. Das ist von den Entwicklern einfach so angedacht, dass wenn du irgendwie durch Zufall, durch ein Event in der Welt, weiß ich, vom Blitz getroffen bist, dass du nicht stirbst und dann inzwischen jetzt, wenn du irgendwie festhängst. Problem ist nur, in dem Fall von diesem Spieler hat sich ein Puma gedacht, okay, das Haus, das will ich nicht. Und hat immerzu den Main-Character angegriffen, was halt unfassbar witzig aussah, weil die Zwischensequenz davon einfach, die war natürlich komplett verbuggt. Er konnte halt auch nicht sterben. Das sah so grausam aus, wie der immerzu wieder von diesem Puma angefallen wurde. Zwischendrin hat er einfach will er mit einer anderen Person so einen, weiß ich, 4-5 Meter Balken tragen. Und dann greift der Puma an und er hat dann den Balken so in einer Hand und er glitscht überall hin. Und es ist einfach genial, sich anzugucken. Und im Hintergrund läuft halt dieses ganz entspannte Western-Country-Lied, dieser Housebuilding-Song. Es ist einfach genial. Und da gibt's dann eine Zwischeneinstellung gibt's dann, wo die Augen tracken immer den Puma. Und da gibt's eine Einstellung, wo er so ganz gestresst Richtung Puma guckt. Und dann kommt die nächste Einstellung, er wird einfach wieder von dem Vieh umgeholzt. Das kommt auch immer so aus dem Nichts, so aus dem Bildrand, kommt da so ein Puma geflogen. Es ist ein unfassbar geniales Video. Und da bin ich dann wieder in so eine Spirale gelandet und hab dann auch noch einen Lifehack für Red Dead Redemption gefunden. Und zwar gibt es bei Red Dead ab und an das Problem, dass wenn du, gerade wenn du in so einer, in der Mitte von der Map unterwegs bist, so um Valentine rum, gibt's beispielsweise viele Berge oder mal eine Eisenbahnbrücke oder so. Und du musst halt, wenn du nicht sterben willst und diesen Berg runter willst, es ist halt ein Steilhang. Du musst halt gucken, dass du irgendwo einen Weg findest, der in so einen Serpentin runtergeht, weil dein Pferd kann ja auch nicht einfach 90 Grad an... Ist ja kein Skyrim-Pferd, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, Skyrim enters so the game.
Ja, und da hat ein Spieler, das werde ich auch verlinken, einen Lifehack gefunden, wie man da runterkommt. Und zwar ist Red Dead ja so ein Survival-Spiel. Du kannst Kräuter sammeln, du kannst damit Sachen craften und es gibt halt Kräuter, die giftig sind und Kräuter, die nicht giftig sind. Und wenn du giftige Kräuter nimmst, kannst halt dann, dass du irgendwelche Effekte kriegst. Beispielsweise, dass deine Leben sich langsamer regenerieren oder dass du Leben verlierst oder sowas. Bei manchen ist es auch einfach so, dass du die nicht verdauen kannst. Das heißt, du isst die und Arthur lehnt sich dann so vornüber und fängt an zu kotzen. Und wenn du direkt an der Klippe stehst und irgendwas isst, was ihn zum Kotzen bringt, dann macht er halt so einen Sidestep zum Kotzen und während er kotzt, fällt er halt die Klippe runter und landet dann unten auf den Füßen und nimmt halt keinen Schaden, weil er in dieser Kotzanimation noch drin hängt.
Lol.
Das sieht so bescheuert aus. Vor allem, weil die Kotze dann halt wirklich so eine Spur zieht, während er runterfällt.
Kotzt dich die Klippe runter, ja, dann überlebst du.
Du kannst auf der höchsten Eisenbahnbrücke, die es im Spiel gibt, stehen, nimmst einfach einen Rohrkolben in den Mund. Also breitblättriger Rohrkolben ist halt so eine Pflanze, die zum Kotzen, ja, bringt, ne?
Rohrkolben hat sich erstmal leicht falsch angehört.
She will punish them. Ja. auf jeden Fall, du nimmst halt so Kräuterding im Mund und kotzt dich halt wirklich diesen Abhang runter. Das ist genial. Das habe ich ausprobiert, das funktioniert. Es ist genial.
Ja, geiler Glitch, Cheat, wie auch immer man es nennen will. Nee, Cheat ist nicht Glitch.
Ich glaub, es ist eher ein ja, Glitch.
Ja, irgendwie so.
Es ist halt Bug, ja, also auf jeden Fall ist es nicht so von den Entwicklern angedacht. Es ist kein Feature.
Ja, es ist kein Feature. Ja, super spannend, lol.
Ja, das nochmal als kurzer Ausflug Richtung Red Dead, weil man muss ja auch immer die alten Kamellen wieder aufwärmen, so wie Felix jetzt.
Ja, meine alte Kamelle ist eine Kamelle, die immer noch nicht rausgekommen ist, immer noch nicht offiziell released, und zwar Star Citizen. Aber eine kleine Neuigkeit möchte ich euch dennoch heute erzählen, und zwar habe ich schon Johannes die Tage freudig berichtet. Es gibt jetzt offiziell 100 Spielerserver, vorher 50 Spielerserver, jetzt 100 Spielerserver mit dem neuen Event und mit dem neuen Patch, und es gibt ein Event auch mit dem neuen Patch, und zwar, wo man quasi auf fliegenden Plattformen, wie in der Wolkenstadt, auf unterschiedlichen Plattformen gegen KI-Piraten kämpfen muss, die da diese Plattform übernommen haben und da auch Lufthoheit haben, und da muss man sich eben durchkämpfen, und das ist sehr cool an sich. Das Problem ist, ich fange so an. Bei dem Event musst du auf 4 Plattformen Piratenbosse killen und dann Container finden, um quasi so Airjam-Device, also du musst da Geräte ausschalten, die quasi dafür sorgen, dass die Luftabwehr sich gegen die Spieler richtet und gegen die Security. So, weil die haben halt die Lufthoheit in dem Gebiet und deswegen musst du da auch, halt auch zu Fuß quasi rein. So, das Problem ist, zwischen jeder dieser Plattformen, wo die Leute sind, ist immer eine mehrereminütige Shuttlefahrt. Das heißt, du willst irgendwie das Objective auf dem einen Ding erledigen, musst mehrere Minuten dahin, bis dahin ist es vielleicht schon erledigt, auf einem komplett anderen Ecke geht das Event weiter. Oder
oh,
auf
no.
Und die Spielergruppen, weil es das Coole ist, es sind viele Spieler, das heißt, man begegnet auch vielen Spielern und halt auch immer mal so Zehnergruppen an Spielern und das kann mega episch sein und mega cool, wenn man da durchrusht und die Leute killt und Panzer dann noch über diese Plattform fahren. Ist kein Witz, weil das sind Panzer und so. Und man kann da Spaß haben. Und genau, und dann ja muss man, es gibt noch mehr Phasen von dem Event, aber das ist quasi die Hauptphase, die man die meiste Zeit quasi spielt. Und ja, einerseits voll das geile Event. Das Problem ist, normalerweise bei einem normalen MMO hast du es ja so, du lädst in eine Map rein mit deiner Gruppe an Spielern und durchlebst dann die Mission, die so den Raid oder so.
Ja.
Aber hier ist der Raid in der Welt vorhanden. Der ist
es hat ein World-Event.
Ganz genau. Normales. Und das bedeutet, die Leute kommen da halt nicht alle zur selben Zeitpunkt an. Und deswegen lässt sich das auch nicht groß anders machen. Aber ja, da können sie auf jeden Fall was draus lernen und dieses Live-Event dann, wenn es das nächste Mal wieder kommt, besser machen. Und das macht Star Citizen, glaube ich, auch ganz cool, dass sie jetzt quasi immer so, sie denken sich so Events aus, die dann serverweit auch laufen. Und die kommen dann mehrmals im Jahr quasi immer wieder für eine begrenzte Zeit. Und ich war kein Fan am Anfang von dieser Sache, aber das peppt tatsächlich die ganze Sache ziemlich auf, weil dann alle Spieler an einem Ort sind oder viele Spieler an einem Ort. Und zusammen mit 100-Mann-Servern ist da jetzt einfach viel mehr los. Wollte ich nur kurz noch mit am Rande dazu packen.
Kann ich mir auch vorstellen. Es klingt auf jeden Fall interessant. Gerade wenn ein Server mehr Leute hat, hast du halt einfach mehr Leben. Gerade bei so einer Community, die so in dem Spiel drin ist wie Star Citizen, kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute da auch zu benehmen wissen.
Das sowieso. Star Citizen Community, einerseits wohl die schlimmste Community, die es gibt. Ich glaube, das sagt man über jede große Gaming-Community, aber es ist wirklich...
LOL. Einfach die LOL-Community.
Ja, nein.
Meine Fresse. Das ist so schlimm.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich... das sind nur ein paar, die ein bisschen ganz schön extrem sind so. Aber in der Regel helfen alle, und das ist wirklich, das sind 99,9% der Community, helfen sich alle immer gegenseitig und sind nett und cool miteinander. Und man kriegt, glaube ich, in keinem Spiel so viel Hilfe wie in Star Citizen. Also du kommst rein... Und du kannst im Chat sofort fragen, wie man Sachen macht und so weiter. Du kriegst immer gute Antworten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Gibt bestimmt auch mal Ausnahmen, aber und die Leute auch in-game helfen dir, die nehmen dich auf ihren Schiffen mit, die leben dich wieder, die helfen dir bei Missionen, die zeigen dir, wie man Sachen macht. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr willkommen heißende Community, würde ich sagen. So, das war's auch schon zu Star Citizen. Ja, mehr wollte ich da heute gar nicht sagen, weil wir warten jetzt alle erstmal auf das nächste große Patch.
Ja, das kann ich mir vorstellen, so wie immer.
So wie immer. Das war jetzt ja nur ein kleines Zwischenpatch und mit 3.18, das ist dann das nächste, was groß ansteht. Gibt's dann nochmal die nächste Runde da kommen oder sollen sehr viele wichtige Features kommen, aber das sage ich dann, wenn es soweit
ist. So wie immer.
Ich muss, nee. So übers letzte Jahr, muss ich sagen, sind nicht immer die wichtigsten Features mitgekommen. Aber ja, da kommen
sie dann, sollten aber.
Sollten zum Teil, ja. Aber genau, das ist auf jeden Fall, wird ein großer Schritt eventuell, aber das erzähle ich dann darüber, wenn es soweit ist und tatsächlich gekommen ist.
So eine Roadmap ist auch nur eine grobe Richtlinie, Felix.
So eine Roadmap. Sie haben an der Roadmap tatsächlich inzwischen eine Menge geändert, zum Glück. Zum Beispiel planen sie jetzt auch immer nur noch, also sie veröffentlichen jetzt immer nur noch ein Patch im Voraus. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, dass du schon siehst, was in einem Jahr dann kommen soll, ja, was ja nie eingehalten werden
ist
kann.
Ist auch sau unrealistisch. Du weißt ja auch nicht, wie die Corona-Situation sich entwickelt. Vielleicht hast du wieder Lockdown, vielleicht hast du gar nicht die Möglichkeit, die Leute alle bei dir im Büro an dem Spiel arbeiten zu lassen.
Glaub mir, Star Citizen hat, oder CIG, Cloud Imperium Games, haben das auch ohne Corona gut hinbekommen, diese Timelines nie einzuhalten. Aber...
Das ist ja nur eins von vielen. Das ist ja, kann ja auch sein, dass, weiß ich, jemand irgendwie seine ganze Abteilung mit Grippe ansteckt. Das kann auch sein, dass da irgendwie ein Teamlead wegfällt, weil er sich das Bein gebrochen hat. Das kann auch sein, dass da irgendwie drei Leute auf einmal kündigen und die drei Leute haben aber gerade Grafikdesign für irgendwas Wichtiges gemacht.
Kann passieren.
Softwareentwicklung ist so flexibel, wenn du ein Jahr im Voraus planen willst, erfordert das schon so eine extrem hohe Planungsqualität.
Tatsächlich ist es aber auch so, an dem Persistent Universe quasi, an dem Multiplayer, den wir spielen, arbeiten nur ein ganz kleiner Bruchteil von den Teams. wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz von den 800 Leuten oder so, die da aktuell arbeiten tatsächlich an den Patches, die wir kriegen. Und der ganze Rest hat den Hauptfokus Squadron 42, die Singleplayer-Kampagne. Mhm. Ganz viele Leute wurden jetzt von dem Unternehmen nach Manchester, ich glaube es ist Manchester, auf jeden Fall in UK, wurden dahin gesendet, leben jetzt dort, ziehen dorthin um. Auch jemand aus meiner Streaming-Community, ein Zuschauer, der dort arbeitet, der zieht jetzt auch aus Berlin, glaube ich, dahin. Also ganz viele Leute ziehen dorthin und arbeiten dort und die haben dort ein neues Büro, quasi das Gebäude wird gerade noch quasi wird noch fertig gebaut und die haben da riesige Büroräume, aber alles für den Singleplayer.
Alles, aber trotzdem geil. Es ist schön zu wissen, wenn Singleplayer nicht tot ist.
Ist es nicht, aber man denkt sich halt so, ja, aber das Geld kommt ja nicht rein über den Singleplayer, der 50 Euro kostet oder so. Das Geld kommt ja rein über den Multiplayer, den die Leute jetzt auch schon spielen, wo die Leute die Schiffe kaufen und so weiter.
Ja, gut.
Also ich aus einer Geschäftssicht ist es, glaube ich, vielleicht eine dumme Entscheidung, aber Squadron 42 könnte echt cool werden. Da bin ich aber auch gespannt und werde erstmal was zu sagen, wenn ich es dann tatsächlich in der Hand habe und sehe was dazu. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Jetzt kommen wir zu unseren Empfehlungen heute.
Das wird ziemlich einfach.
Ja, wie sehen denn unsere Empfehlungen heute aus?
Ja, also ich empfehle euch absolut Drift.
Dazu haben wir ja heute schon was gehört, oder?
Ja, so ein bisschen. Ja, also wenn ihr auf entspannte Drift-Action zu geilem Drum-and-Bass-Mucke Bock habt, dann gönnt euch.
Ja, und meine Empfehlung ist tatsächlich Starting the Game. Also wir haben zuletzt zwei Spiele gespielt, die wir auch direkt hier für euch empfehlen wollten, top aktuell. Und auch dazu einfach nur mal ganz kurz gesagt, wenn ihr Bock auf, keine Ahnung, 20 Minuten Spaß, ein paar Lacher für 1-2 Euro habt, dann halt Starting the Game. Warum nicht?
Ja.
Das ist immer gut, wenn man ein Spiel bewirbt mit, ja, warum nicht?
Also, es kommt halt auch immer drauf an, was das Spiel sein möchte. Es kommt drauf an, was das Spiel kostet. Es ist nun mal nicht so ein umfangreiches Projekt wie jetzt beispielsweise ein Witcher 3. Dementsprechend ist die Preisgestaltung anders, dementsprechend ist die zu erwartende Spielzeit anders. Das heißt aber nicht, dass das Spiel schlecht ist.
Das ist zum Beispiel auch ein Spiel, das würde ich jemandem zeigen, der einfach nur mal der schon mit PCs umzugehen weiß, aber nicht so im Gaming-Space drin ist und einfach so, ja, hier, du kannst Englisch, dann hier setz dich mal kurz an das Spiel, hab dein ein bisschen Spaß und dann, glaube ich, kriegt man da ganz gut diese Spiele-Faszination mit und so. Man kriegt vielleicht noch ein paar Memes und alles. Und man weiß gar nicht, was abgeht. Das ist, glaube ich, ähnlich wie, jetzt fällt mir gerade nicht ein, das Spiel, was ähnlich ist.
There is no game.
Genau, ist ähnlich wie There is no game, glaube ich, ganz cool zum Einsteigen in Videospiele, könnte man sagen.
Ja, glaube ich auch. Obwohl, du musst im Prinzip ständig Anweisungen ignorieren und das Gegenteil machen.
Exakt. Aber genau das ist ja das, was mich an Gaming auch so fasziniert. Du musst nicht immer, du kannst, das ist ja nicht wie ein Film, wo du quasi ihn guckst, so wie er gemacht wurde. Sondern du kannst selbst Einfluss nehmen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig bei Videospielen.
Hast du jetzt im Kopf auf Anhieb ein Spiel, was du einem Gaming-Anfänger vorsetzen würdest?
The Stanley Parable, zu 100%.
Weil, safe, ja. Genau, das gleiche hätte ich auch gesagt.
Das ist es, glaube ich, da kommt jeder rein. Wobei man sagen muss, es ist ein First-Person-Spiel, wo man sich fortbewegt und das kann für Spieleeinsteiger schwierig sein, weil sie sich mit der Steuerung nicht auskennen. Das ist für uns gar kein Problem, WASD zu benutzen.
Kommt oder auch das Eingabemedium an. Also erstens könntest du es auf die Pfeiltasten legen und zweitens kannst du dem ja auch einen Controller in die Hand drücken.
Genau, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, nicht jeder kommt zum Beispiel mit den zwei Sticks. Also das ist für uns, wie gesagt, kein Problem. Aber wenn jemand wirklich noch gar nicht gespielt hat und dann einfach nur gleichzeitig zu laufen und sich umzuschauen, diese Hand-Augen-Koordination zu haben, das ist was man sich erstmal antrainieren
muss. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wenn ich Leute habe ein First-Person-Spiel spielen lassen, dass sie dann immer abwechselnd gelaufen sind oder sich umgeguckt haben.
Genau, das meine ich. Und das geht bei Stanley Parable, aber ich glaube, man verpasst sogar ein paar Stellen, wenn man damit noch nicht gut klarkommt. Einfach weil bei manchen braucht man einfach Reaktionsgeschwindigkeit, Hand-Augen-Koordination, um bestimmte Dinge nochmal zu entdecken oder Areale zu erkunden. Egal.
Das ist noch eine kleine Bonusempfehlung hinterher.
Das ist noch die kleine Bonusempfehlung, die, glaube ich, immer geht. So, dementsprechend wunderbar, dass ihr zugehört habt. Das freut uns sehr.
Hört auch voll verpixelt in anderen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Am besten auf allen.
Hört
und
es.
Und hinterlasst so viele positive Bewertungen, wie ihr nur da lassen könnt. Das hilft uns ungemein.
Tut das.
Und hört Schiffbruch.
Hört Schiffbruch. Wolltest du das ursprünglich empfehlen, hast aber aus Versehen voll verpixelt gesagt?
Ich habe zwei Intentionen in meinem Kopf.
Ja, und die haben sich vermischt.
Zwei Intentionen, eine Aussage. Meine Fresse. Ey, man merkt, dass ich frisch aus dem Bett gefallen bin, oder?
Man merkt die Hitze.
Ja, das auch.
Ich reiß mich hier echt zusammen, dass ich überhaupt noch einen geraden Satz rauskriegen kann. Aber der Wind kommt und das ist ganz angenehm.
Also machst du Internet, gibst du 5 Sterne, gibst du Daumen hoch und dann du hörst Schiffbruch.
Und dann du schreibst an frage@schiffbruch. Nee, mail@schiffbruch. Nein, mail@vollverpixelt.de. Oder meinetwegen, schreibt doch an frage@schiffbruch.com. Ist mir doch egal.
Mein Gott, schickt uns eine Brieftaube.
Was soll's so? Wir haben zwar Fliegengitter, aber die haben eh Löcher.
Eine sehr motivierte Brieftaube kommt auch durch ein Fliegengitter. Vor allem durch meins aktuell.
Und mit dieser Aussage bleiben wir bei Gaming und verabschieden uns. Wir sehen uns. Bis bald.
Tüdelü.